Ja, der Herr fährt fort mit dem Bau seiner Gemeinde. Und heute sind wir auch als Gemeinde hier versammelt, um in sein Wort hineinzuschauen und auch passend zu dieser Karwoche oder diesem Osterfest wollen wir heute auch das Abendmahl feiern. Für den Bau der Gemeinde sind 4 Werkzeuge notwendig gewesen oder sind notwendig, die der Herr einsetzt. Das ist einmal der Heilige Geist, durch den wir zu einem einzigen Leib, zur Gemeinde eingegliedert worden sind. Das zweite ist die Wahrheit des Wortes Gottes, durch das wir wiedergeboren sind. Der Herr braucht die Gemeinde, die örtliche Gemeinde und das Leben der Kinder Gottes. Und wenn die Kinder Gottes unter der Leitung des Geistes im aktiven Leben die örtliche Gemeinde bauen und die Wirkung und die Veränderung durch das Wort Gottes nach außen tragen, wächst die Gemeinde. Und damit die Gemeinde lebt und wächst, sind es wiederum 4 Dinge notwendig oder wichtig. Apostel Paulus beschreibt das, in Apostelgeschichte lesen wir es. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das war das Erste, und in der Gemeinschaft, das wäre das Zweite, und im Brotbrechen und im Gebet. Und heute sind wir zusammengekommen, um auch das Mahl des Herrn zu feiern. Die Apostel hatten sehr genau darauf geachtet, dem Abendmahl eine bedeutende Rolle zuzumessen. Und Paulus hatte auch ganz genau definiert, welchen hohen Stellenwert das Abendmahl oder das Mahl des Herrn in der Gemeinde habe. Und jedes Mal, wenn ich zum Abendmahl komme, dann frage ich mich, was will der Herr in uns erreichen? Was will der Herr in mir erreichen? Wozu will er mich auffordern, dieses regelmäßig zu tun? Was soll in mir vorgehen? Wie soll sich mein Sinn verändern oder mein Bewusstsein? Wohin soll ich meine Gedanken richten, wenn ich zum Abendmahl komme? Oder was soll ich möglicherweise in mir verändern lassen? Durch den Heiligen Geist. Immer, wenn wir zum Abendmahl kommen, denke ich, ist es bei uns so, dass wir an die Leiden des Herrn denken, an die Kreuzigung, an die Zeit, wo er mit den Jüngern die letzten Stunden verbracht hatte. Und es gibt viele Bilder, die uns vor Augen vorgeführt werden. Ich habe mir einige Bilder angeschaut. Ich habe viele Bilder gesehen. Meistens ist es so, dass da irgendwo ein Hügel gezeichnet wird, 3 Kreuze, das in der Mitte etwas höher, vielleicht etwas größer dargestellt. Und sehr fein wird Jesus als das unschuldige Opfer dargestellt. Mit feinen Konturen, machtlos, hilflos, mit großen Nägeln durch die Hände gebohrt, mit einem dicken Bolzen, der verrostet ist, durch die Beine ans Kreuz geheftet. Gleich daneben werden die römischen Soldaten dargestellt, als böse, als grausam, als brutale Menschen. Und in deren Haltung, in deren Blick wird ganz oft so eine unbegrenzte Kraft oder Macht, so eine Dominanz über das Lamm, das am Kreuz ist, dargestellt, um diesen Kontrast so deutlich zu machen. Meistens werden diese Bilder mit einem dunklen Himmel, etwas schwarz oder sehr dunkelrot dargestellt. Manche nehmen dazu noch einige Frauen und zeichnen die Frauen, die so ein bisschen verwirrt und hilflos dastehen. Aber ich denke, als Jesus uns das Gebot gegeben hat, dass wir an ihn denken sollen, und das lesen wir in Lukas 22, Vers 19, und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Die Jünger, die wollten mit Jesus das Passa feiern. Sie befragten ihn, wo sie es herrichten sollten. Es war alles vorbereitet. Und ich kann mir das einmal so vorstellen, es ist eine innige Gemeinschaft der Jünger mit Jesus Christus. Und Jesus weiß, da ist jemand, der ihn verraten wird. Und dennoch hält er das Mahl, feiert das Passa. Und an einer Stelle, das waren vorgegebene Rituale, unterbricht er das auf einmal, nimmt das Brot, bricht es, gibt es und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und ich habe mir eine Frage gestellt, wie sollen wir da herangehen? Was muss in mir vorgehen? In Hebräer Kapitel 12, Vers 1 bis 3 lesen wir, da wir nun von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Und dann Vers 3. Denkt an alles, was er durch den Menschen, den Anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Denkt an alles, was ihn die Menschen, die ihn angefeindet haben, ihn angetan haben und was er ertragen musste. Wir wollen uns vielleicht das einmal anschauen. Jünger, die mit dabei waren, vor allem, die haben das sehr gut beschrieben. In einigen Evangelien lesen wir bestimmte Passagen, bestimmte Abschnitte aus diesem Kreuzesweg, den Jesus gegangen ist. Aber auch Jesaja hat ihn gesehen. Etwa 700 Jahre noch vorher, vielleicht 750 Jahre sogar, beschreibt er das in der Ich-Person oder in Wir-Person aus erster Hand. Wir haben ihn gesehen. Und er beschreibt in Kapitel 53 in Jesaja, lesen wir es, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber er war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das war ein Bild, das Jesaja einmal gesehen hat. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo so in der Nähe von Golgatha hingestellt und vielleicht aus der Perspektive Jesus einmal gesehen und sagt, da war nichts, was uns gefallen hätte. Sein Gesicht war entstellt, er war gemartert, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das war ein Tod, der damals vielen Menschen bekannt war. Römer hatten das inne, dass sie Menschen hingerichtet hatten, an öffentlichen Stellen, an Kreuzungen, an großen Straßen, um einmal zu zeigen, wer sich gegen die Regierung der Römer auflehnt, dem wird das gleiche Schicksal ereilen. Jesaja hat es viel früher schon gesehen. Heute leben wir in einer Zeit, die sehr human ist. Ich habe von einer Hinrichtung in Amerika gehört. Dort wurde ein Mörder zum Tode verurteilt. Und nachdem alle Instanzen durch waren und er mehrere Einsprüche gelegt hat und eingelegt hatte und das höchste, das oberste Gericht gesagt hat, der ist schuldig des Todes, hat man das Urteil vollstrecken lassen. Und nach den Vorschriften musste man sehr vorsichtig damit umgehen und nach den Richtlinien musste ihm zunächst einmal eine Spritze verpasst werden, damit er keine Schmerzen hat. Und zu dem Zeitpunkt, als er dem entstand, hat der Arzt, der diese Spritze, damit er die Schmerzen nicht verspürt, gestreikt. Und das Urteil wurde nicht ausgeführt, das wurde nie vollstreckt. So human sind wir heute. Alle haben gesagt, der ist schuldig, der muss sterben. Aber bloß nicht, dass er Schmerzen hat. Bloß nicht, dass es ihm irgendwie unbequem wird, dass es ihm wehtut. Jesus hat etwas ganz anderes erleben müssen. Ich habe das weiter nicht verfolgt, ob der Mann später hingerichtet worden ist oder nicht. Aber auch im letzten Jahr gab es wieder Diskussionen über diese Vollstreckungen vom Todesurteil. Da gab es auf einmal kein Gift, das den Menschen eingespritzt werden sollte. Und auf der anderen Seite habe ich einen Bericht gelesen über den Film Die Passion Christi. In dem Film soll das Leben Jesu dargestellt werden, so seine letzten Wochen wahrscheinlich, seine Lebzeit. Ich habe das nicht gesehen. Und Wikipedia sagt, das Ausmaß der Gewaltdarstellung in diesem Film überschreitet das bisher bei Bibelfilmen gewohnte Maß deutlich. Das wird so echt und so nah, naturnah gezeigt. Ich habe gelesen in dem Bericht, drei Menschen sollen gestorben sein, als sie im Kino waren. Die hatten einen Herzinfarkt. So schlimm und so grausam war das dargestellt. Aber das war nur das Kino. Die Realität, die war mit Sicherheit ganz anders. Und wenn wir uns einmal anschauen, die letzten Stunden, das waren wahrscheinlich drei, als Jesus am Kreuz aufgehängt war, hatte er sieben Sätze oder sieben Wörter ausgerufen. Und ich möchte kurz stehen bleiben auf den letzten vier. In Matthäus 27, Vers 46 lesen wir, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Ele, Ele, Lama, Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um die neunte Stunde, das war wahrscheinlich so ziemlich in den letzten Minuten seines Lebens gewesen. Zunächst einmal hat er noch mit Johannes gesprochen, mit Maria, mit seiner Mutter gesprochen, er hat mit dem Schächer gesprochen. Und jetzt zum Schluss, als seine letzten Minuten des Lebens da waren, hat er auf einmal ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wahrscheinlich ist der Moment eingetreten, in der Jesus die Realität der die reale Folgen der Sünde auf sich gelegt, gespürt bekommen hat. Auf einmal hat er es wahrgenommen, in diesem Moment, die Schwere der Schuld. Es ist unfassbar geworden. Die Last, die ist fühlbar. Auf einmal wurde sie auf ihn aufgeladen. Sie war Existenz da und wie ein unendlich großer Druck auf ihn lastend. Und in diesem Moment wendet sich sein Vater von ihm ab. Sein Vater verlässt ihn. Die Frauen stehen noch da. Jesus schaut sie wahrscheinlich an. Die Soldaten mittlerweile verwirrt wahrscheinlich. Die wissen auch nicht, was da vor sich hingeht. Die Menschenmenge, die vorbeigeht und verspottet ihn. Die Mitgekreuzigten links und rechts einer. Und auf ihn lastet die ganze Schuld der Menschheit. Und in diesem Moment spürt er, wie sein Vater sein Gesicht von ihm abwendet. Was das für ein Schreckensmoment für ihn gewesen sein musste. Das kannte er so noch gar nicht. Sein Vater hat ihn verlassen und ist ganz alleine auf sich gestellt mit den ganzen Sünden der Menschen, mit den Folgen, mit der Strafe, mit der Schwere der Sünden. Sein Vater, der ihn, seinen Sohn, auf die Erde gesandt hat, um diese Mission zu erfüllen, diesen Auftrag mitgegeben hat, verlässt ihn. Offensichtlich war dieser Moment der schlimmste in seinem Leben. Und ich denke, wäre Gottes Gnade nicht so groß, hätte die Erde vielleicht sogar aufgehört zu existieren. Das war so dunkel, das Schrecklichste überhaupt, was passieren konnte auf dieser Erde, war jetzt eingetreten. Und Jesus ist alleine da. Und in Galater Vers 13, Kapitel 3, lesen wir vielleicht die Antwort. Christus aber hat uns erlöst von der Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Weil Jesus jetzt zum Fluch geworden ist, hat sein Vater ihn verlassen. Er konnte nicht mehr mit ihm diese Gemeinschaft haben. Jesus war bis jetzt nur gewohnt mit seinem Vater und sein Leben, seine Blicke, seine Gedanken waren immer wieder ausgerichtet auf seinen Vater hin. Und jetzt ist er alleine da. Aber wir lesen auch, dass Jesus ganz bewusst diesen Weg zugestimmt hat. Den Weg, den wir gehen müssten, liebe Brüder und Schwestern, der für uns eigentlich vorbestimmt war. Jesus Christus kommt und nimmt es bewusst auf sich und geht diesen Weg und trägt unsere Sünden. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Das ist eine einzige Bitte, eine ganz kleine, ja, das ist keine Bitte. Er teilt es nur mit, mich dürstet. Er war am Ende seiner Kräfte. Es war schon fast vorbei und wir lesen auch, als Jesus wusste, es ist alles vollbracht. Das Erlösungswerk ist jetzt vollbracht, sagt er mir, mich dürstet. Er zeigte seinen Willen, den Willen des Vaters, bis zu Ende zu erfüllen. Er wollte jetzt nicht mittendrin aufhören und sagen, jetzt geht es mir schlecht, jetzt will ich trinken, jetzt dürstet mich, jetzt passt mir das nicht mehr. Sein Wille war, diesen Weg zu Ende zu gehen. Und als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Auf diesen Moment war sein ganzes Leben ausgerichtet. Das Ziel seines Kommens war auf diesen einen Moment ausgerichtet, auf diese eine Sekunde einmal laut zu verkünden, es ist vollbracht. Sein Lebensziel, seine Mission war nun erreicht und erfüllt. Und der Himmel hat dieses Erlösungswerk anerkannt und das vollbracht registriert im Himmel. Und seitdem gilt dieser neue Bund, den Jesus Christus aufgerichtet hat. Das ist abgeschlossen. Das ist anerkannt als eine abgeschlossene Tat Jesu Christi. Das, was von Anfang an durch die Sünde kaputt gemacht worden ist, gleich direkt bei Adam und Eva im Garten Paradies, hat Jesus nach vielen, vielen Jahren wiederhergestellt. Damals, als die Sünde durch einen Einzug in die Welt gefunden hat, das hat Jesus wiederhergestellt. Und nichts hat ihn von seinem Ziel abbringen lassen. Nichts hat ihn aus der Ruhe gebracht, wie wir heute sagen. Er hat es als Ziel gesetzt und er war gehorsam, seinem Vater, bis ans bittere Ende. Das war etwas, wofür er gekommen ist. Weder Schmerzen, weder die Soldaten, weder die friedlichen Angebote des Satans haben ihn irgendwie verlocken oder von seinem Ziel abbringen lassen. Es ist vollbracht. Im Griechischen steht hier nur ein Verb und wenn man das übersetzt, heißt es ist vollbracht. Im Griechischen ist, wie gesagt, nur ein Wort und man hat auf den Unterlagen von damals dieses Wort auf den Empfangsbestätigungen von Steuern gefunden. Und dort übersetzt hieß es vollständig bezahlt. Das ist alles. Da braucht man nichts mehr hinzutun. Alles ist bezahlt. Es ist vollbracht. Und dann lesen wir weiter in Lukas. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Er übergibt seinen Geist. In Johannes lesen wir, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Es ist ein klares Zeichen, keiner konnte ihm das Leben nehmen. Er hat es selbst gegeben. Er hat es selbst gelassen, freiwillig, für uns, für dich und für mich. Und keiner hatte die Macht, ihm das Leben zu nehmen. Es war seine persönliche Entscheidung. Aber wir lesen, er suchte wieder Kontakt zu seinem Vater. Noch gerade hieß es, warum hast du mich verlassen? Und jetzt begibt er den Geist und sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist das Wesen Jesus Christus. Immer hat er seinen Blick darauf ausgerichtet, mit seinem Vater in Kontakt zu bleiben, auf ihn gerichtet, sein Werk zu vollbringen. Wenn wir heute doch diese Fähigkeiten hätten, den Reichtum dieses Ausmaßes, dieser Vergebung, dieser Heldentat am Kreuz auf Golgatha einmal so in unseren Verstand zu fassen, einmal zu verstehen, was ihm das gekostet hatte. Und nun ist der neue Bund aufgerichtet worden. In Hebräer 8, Vers 10 lesen wir, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Und ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Was für eine Aussage! Er will nicht mehr an unsere Sünden gedenken. Er hat sie ans Kreuz gebracht. und dort unsere Sünden vergeben. Ich hatte anfangs erwähnt, dass für das Leben der Gemeinde die Gemeinschaft sehr wichtig ist. Die Lehre der Apostel, das Mahl des Herrn und das Gebet. Viele versuchen heute mit verschiedenen anderen Argumenten, mit verschiedenen anderen Angeboten, eine Gemeinde irgendwie aufzurichten und aufgerichtet zu halten. Für uns stellen wir fest, es ist das Kreuz, es ist die Vergebung. Es ist die Heldentat Jesu Christi, die er für uns am Kreuz auf Golgatha vollbracht hatte. Ich will es vielleicht nochmal beispielhaft einmal darstellen, dass wir dieses Haus damals renoviert hatten. Ich kam mich einmal rein in den Flur und das Kreuz, das jetzt vorne hängt, hat man dort einfach hingebracht und hingelegt. Und da standen dort einige Männer, einige Brüder um das Kreuz herum und haben das betrachtet. Und einer sagte, ich kannte noch nicht alle damals, einer sagte, das ist ein sehr schönes Holz, wahrscheinlich war das teuer. Jemand anders sagte, das ist sehr gut verarbeitet. Der Dritte meinte, die Farbe ist sehr gut angepasst worden. Jemand sagte, das ist sehr schwer, das Kreuz. Und da hat man verschiedene Sachen festgestellt. Und auf einmal fragte jemand, wo kommt das hin? Und das war eine Entscheidung, die es galt zu treffen. Lieber Freund, lieber Bruder und Schwester, auch heute steht diese Frage, was machen wir mit Jesus Christus? Und jemand sagte, das kommt ganz vorne in die Mitte rein, da wo der Spruch ist, da wo es auch jetzt hängt. Ganz vorne in der Mitte ist das Werk Jesu Christi in unserem Leben, ganz vorne in der Mitte, auf das wir unsere Blicke richten können. Ist das Kreuz das Zentrum, von dem aus wir unsere Tat jeden Morgen und jeden Abend neu ausrichten, unsere Gedanken ausrichten, unsere Handlungen, unsere Entscheidungen. Und möchten wir doch den Reichtum dieser Erlösung einmal mit unseren Herzen fassen, einmal wirklich verstehen und begreifen, was hat der Herr für mich getan, was er alles erduldet haben musste, um uns, um mir die Sünde zu vergeben. Und auf der anderen Seite ist mein Herz immer wieder dankbar gestimmt, dass er es für mich verbracht hatte, dass er meine Schuld mitgetragen hatte und für meine Schuld gelitten und gestorben ist. Möchten wir doch jetzt einmal aufstehen und in unseren Gedanken, in unseren Gebeten einfach vom Stille werden und uns bedanken bei ihm für seine Heldentat, für die Vergebung der Sünden und dafür, dass er es bis ans Ende getragen hat. Amen. Mein Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für den neuen Bund, den du aufgerichtet hast. Und dass du gesagt hast, dass du unsere Sünden und unsere Gesetzlosigkeit nicht mehr gedenken willst. Danke dir von ganzem Herzen für die Vergebung, die ich empfangen habe, Herr. Danke dir von ganzem Herzen für den Reichtum, den ich dadurch bekommen habe, dass ich es genießen darf, in einer Gemeinde zu sein, die du baust, Herr. Danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir von ganzem Herzen auch für das Mahl, das wir gleich feiern werden, Herr. Erfülle doch auch mein Herz mit Dankbarkeit, dass ich immer meine Blicke ausrichten kann, dort, wo Vergebung geschah, und dankbar mein Leben gestalte. Dankbar, Herr, für die Vergebung der Sünde mein Leben ausrichte und in deinem Weinberg diene, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, segne uns und gib, dass wir es nicht vergessen, Herr. Wir vergessen so oft Dinge, an die wir denken sollten. Ich bitte dich, Herr, dass du uns immer wieder aufs Neue nach Golgatha führst, dass wir immer wieder deinen Lösungsweg vor Augen geführt bekommen haben können und dass wir immer entsprechend diesem auch dir danken können. Sei mit uns in diesem Abend heute und segne uns. Amen.